meine Freunde. Ich hoffe, dass Sie auch hinten hören können. Wer nicht hören kann, soll den Finger hochheben. Keine Finger hochgehoben, können Sie alle gut hören. Es hat ein ziemliches Echo hier und da kann ich nicht feststellen, wie weit das geht. Also, das Thema heute Abend ist erschreckend. Sie müssen mit mir auf die Berge kommen. Sie wissen, was die Eiger Nordwand ist. Ist ganz nah bei uns zu Hause. Die Eiger Nordwand ist sehr steil, aber die Aussicht da oben ist sehr schön, wenn man da hinaufkommt. Und das wollen wir machen. Das Thema ist das DNS-Molekül und Genesis. Also erschrecken Sie nicht, so schlimm ist es wirklich nicht. Ich lese Ihnen aus Gottes Wort vor, zum Anfang, Psalm 94, 11. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Psalm 139, 1 bis 16. Du kennst mich, du verstehst meine Gedanken von ferne. Psalm 147, 5. Seine Intelligenz oder seine Weisheit ist nicht zu ermessen. Und Kolosser 2, 3. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit oder der Intelligenz verborgen. In Christus liegen alle Schätze der Intelligenz und Weisheit verborgen. Wir beten zusammen. Bitten dich, Herr Jesus, gib du uns Mut und Freude zu verstehen, zu hören, zu lernen, zu reden, zu erklären und zu profitieren, um deines Namens willen. Amen. Nun, meine Freunde, es ist eine Tatsache, dass wenn man im Laboratorium, wo ich jetzt 35 Jahre arbeite, das heißt, in verschiedenen Laboratorien habe ich gearbeitet, ich habe drei neue selber aufgebaut. Wenn man in solchen Laboratorien vom Glauben an Christus und von der Bekehrung und vor allen Dingen von der Bibel redet, dann wird man als Antwort bekommen ein mitleidiges Lächeln. Die lachen über uns, die nehmen uns nicht sehr ernst. Nun, es gibt gläubige Wissenschaftler, da bin ich froh. Aber die Mehrzahl ist nicht gläubig. Und der Grund, warum sie nicht gläubig ist, äußerlich gesehen, intellektuell gesehen, ist, dass sie glauben, dass es unmöglich ist zu wissen und dann zu glauben. Die Leute wie Mono, wenn man erwähnt, dass man gläubig ist, da bekommt man nicht nur ein Lächeln, sondern direkt Hass. Ich weiß es nicht, ich übertreibe nicht. Wenn Sie meinen, dass ich übertreibe, dann bitte ich Sie dringend, um Ihrer Kinder willen, Monos Buch zu lesen, Zufall und Notwendigkeit. Und da sehen Sie, wie es ist. Er sagt, dass wenn man weiß, kann man nicht glauben. Denn das Wissen hat den Glauben aufgehoben. Er sagt ganz klar, dass die Gläubigen entweder unwissend sind oder intellektuell unredlich, unehrlich. Entweder das eine oder das andere oder beide zusammen. Ein Gemisch von Unwissenheit und von Unredlichkeit. Und er sagt, man soll die Pfarrer aus ihren Ämtern setzen und die Prediger sollte man zu nützlicher Arbeit zwingen, dass sie nicht mehr schmarotzen von diesem Unfug, den er Animismus nennt. Animismus ist sein Name für Glauben an einen Schöpfer, damit sie nicht mehr davon leben können als Schmarotzer von unserem wirtschaftlichen System. Lass sie doch gezwungen werden, was Vernünftiges zu tun, sondern so einen dummen Unsinn zu reden. Steht da in dem Buch. Und das Buch ist ein Bestseller. In Frankreich haben sie in einigen Monaten über 1 Million Kopien verkauft. Und es ist voll von Formeln und voll von Molekularbiologie und voll von guter Vernunft und von Logik. Ich habe mit einigen Wissenschaftlern gesprochen, als ich in Toronto war, die aus Genf kamen, wo ich früher an der medizinischen Fakultät war. Und die waren, diese gläubigen jungen Menschen, prächtige jungen Menschen, begeistert von dem, was Mono schreibt. Also, Mono sagt, genau das, was Marx und Engels und die anderen vor 100 Jahren angefangen haben zu sagen. Er sagt, dass es unmöglich ist, intellektuell redlich zu sein und zu glauben. Nun, was soll man dazu sagen? Er geht davon aus, dass Darwin und die anderen bewiesen haben, wie ich Ihnen gestern Abend sagte, dass der Zufall fähig ist, schöpferisch tätig zu sein. Und dass es leichter ist und einfacher ist, an die Hypothese des Zufalls zu glauben, als an das Postulat eines Gottes zu glauben. Und die haben bewiesen, chemisch gesehen, dass wenn man etwas Methan nimmt, für die, die wissen, CH4, und etwas Dampf, also Wasser, H2O nimmt, und Ammoniak, NH3, die eingeweiht sind, nimmt, und sie zusammenfunkt mit einem elektrischen Strom, ich sehe das einige lächeln, dann bekommt man die Bausteine des Lebens. Die sind da. Also in Wirklichkeit heißt das, dass wenn die Erde früher Methan als Atmosphäre hatte, mit etwas Ammoniak, wie andere Planeten es heute noch haben, und etwas Wasser und ein Blitz dadurch fuhr, dann entstehen die Bausteine des Lebens. Und diese Bausteine, liebe Dame, erschrecken Sie nicht, diese Bausteine heißen Aminosäuren. Wir haben eine NH2-Gruppe und eine COOH-Gruppe. Nun, wenn man die Aminosäuren hat, verbinden sie sich automatisch miteinander. Das ist die organische Chemie. Und ich habe meinen Doktortitel auf dem Gebiet der organischen Chemie zuerst bekommen. Das war den ersten Doktortitel, den ich bekam. Wie die Aminosäuren, wie man sie optisch spalten kann und miteinander verbinden kann. Nun, wenn man eine Aminosäure mit einer anderen Aminosäure verbindet, und das geschieht in Wasser, einfach spontan, dann hat man ein Dipeptid. Wenn man ein Dipeptid nimmt und mit einem Dipeptid verbindet, weil beide eine NH-Gruppe und eine COA-Gruppe immer noch haben, bekommt man ein Quadripeptid. Und wenn man die Quadripeptide miteinander verbindet, bekommt man 8-kettige Verbindungen heraus. Und wenn man so weiter hinaufgeht, dann landet man mit den Eiweißen, Proteinen des Lebens. Und so entstand das Leben nach der Wahrscheinlichkeitsformel von gestern Abend durch Zufall. Und wenn durch Zufall die Erde und das Leben entstanden ist, dann braucht man einen Gott nicht mehr. Denn wenn Gott Zufall ist, dann ist er nur Zufall und keine Person. Nun, das ist die Lage. Wenn Darwin und Kompanie eine plausible Erklärung gefunden haben für die Erschaffung des Lebens ohne Gott, so hat Mono das ausgebaut. Und mit der Molekularbiologie haben sie kolossale Fortschritte gemacht, wie ich heute Abend Ihnen zeigen werde. Nun, wenn das möglich ist, wenn das eine Tatsache ist, dass man Gott ausschalten kann durch den Zufall, bitteschön, was bemühen wir uns um Gott? Er ist ein Zufall. Da kann man nicht viel arbeiten mit Zufällen. Denn wenn man mit Zufällen arbeitet und Zufall lenkt, dann hört es auf, Zufall zu sein. Hören Sie zu, was ich sage. Wenn das, was Darwin und Mono richtig ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die der theistischen Evolution. Und wenn Sie auf Ihre Bibelschulen gehen, und ich meine Ihre Bibelschulen, alle Bibelschulen in Europa, mit einigen wenigen Ausnahmen, finden Sie, dass die Wissenschaft in Ordnung ist und die wissenschaftliche Erklärung für die Entstehung des Lebens die des Darwinismus ist, also zu fahren. Aber die sagen, wie Teilhard de Chardin, der Jesuit, der französische Jesuit, gesagt hat, dass Gott den Zufall benutzt hat, um die Erde und das Leben zu bauen. Also Gott lenkte den Zufall. Nur ich will jetzt einen kleinen Ausflug mit Ihnen machen auf eine kleine Spitze hier, Bergspitze. Kann man den Zufall lenken? Denn Sie sagen, Gott nahm den Zufall in die Hände, die chemischen Zufälle, die ich Ihnen zitiert habe, nicht wahr, mit Aminosäuren. Kann man den Zufall lenken, wie die theistischen Evolutionisten überall in ihren Bibelschulen, in den Universitäten weniger, die sind zu gescheit, die sehen, was die Folgen sind. Kann man das tun und den Zufall bewahren? Hören Sie zu. Ich hatte vor einem Jahr zwei junge Männer in meinem Heim, in meinem Haus in Einigen. Und die waren aus dem Internat meines Sohnes. Und sie waren sehr professorial. Der Vater war Professor an der Universität Southampton in England. Die haben gesagt, ja, wir glauben nicht wie Sie. Wenn Sie glauben, dass Gott es gemacht hat, unter Ausschluss des Darwinismus, wir glauben, dass mit Einschluss, wenn ich so reden darf, des Darwinismus Gott es doch gemacht hat. Dass der Darwinismus und die Auslese, Zufall plus Auslese, Gott hat, das war seine Methodik, die Welt zu bauen. Viele Christen gehen von dem Standpunkt aus. Und da haben sie gesagt, sie sind eigentlich kleine Burschen, ich war 19 Jahre alt. Sie sind zu unwissend, Herr Professor, um das zu wissen. Sie sind nicht orientiert genug zu wissen, was die moderne Forschung sagt. Da habe ich gesagt nachher, ich habe nichts gesagt, denn wenn man Arroganz findet, dann ist es besser, dass man Mund hält. Da habe ich gesagt nach dem Essen, ich möchte Würfel mit Ihnen spielen. Würfel, nicht wahr? Also Würfel werfen. Ein Glücksspiel. Und da haben sie gesagt, gut, spielen wir gerne. Da habe ich gesagt, ich will den Würfel selber zuerst allein eine halbe Stunde in den Händen haben. Und dann spielen wir. Da haben sie gesagt, ja, was wollen Sie denn machen? Oh, sagte ich, das geht Sie doch nicht an. Wir spielen doch ein Glücksspiel. Was ich mit dem Würfel mache, das ändert nichts an dem Glücksspiel. Oh, sagt er doch. Wenn Sie den Würfel in den Händen haben und wir nicht wissen, was wir tun, spielen wir nicht um Geld mit Ihnen. Das tun wir nicht. Wir verlieren zu viel. Ich sagte, ja, aber es wird doch ein Glücksspiel sein. Sie werden schmeißen und dann die Nummern sagen und lasst uns mal gucken. Was könnte ich denn tun, um Zufall zu beeinflussen? Und da haben sie gesagt, sie könnten unter einer Oberfläche ein Gewicht hineintun. Und dann würden sie immer auf 6 fallen oder auf 4 oder was es ist, nicht wahr? Und dann würden sie immer gewinnen und wir nicht. Und ich sagte, wenn ich so den Zufall lenken würde, durch ein bisschen Überlegung, was würden Sie zu dem Zufall sagen? Und da haben sie beide gesagt, das ist dann kein Zufall, wenn Sie Zufall lenken. Der Zufall muss ungelenkt sein, sonst zerstören Sie den Zufall. Da haben Sie es gleich gesehen. Also wenn Gott Zufall nimmt und den Zufall lenkt, dann hebt er den Zufall auf. Was ich tue in meinem Laboratorium, ich weiß, dass die chemischen Reaktionen zufällig geschehen. Was ich tue unter einer Oberfläche sozusagen meiner chemischen Reaktion ein Gewichtlein hinein und sorge dafür, dass ich den Zufall lenke. Und indem ich den Zufall lenke, hebe ich den Zufall auf und ich komme ans Ziel. Das nennt man Denken. Also wenn Gott die Welt durch theistische Evolution, wie die meisten Bibelschulen sagen, wenn er durch die theistische Evolution, durch Lenkung des Zufalls gemacht hat, dann hat er den Zufall einfach aufgehoben. Und je stärker man den Zufall aufhebt, desto stärker hat man keinen Zufall und desto größer ist die Errungenschaft der Erschaffung auf diese Art und Weise. Je mehr man den Zufall lenkt, desto mehr Gedanken hat man in ein System hineingetan. Ein Mercedes-Auto entsteht nicht durch Zufall, sondern durch Ausschaltung des Zufalls. Und durch die Ausschaltung von viel Zufall bekommt man eine wunderbare Maschine. Aber da kann man nie sagen, dass die eigentlichen Reaktionen, die zu einem Mercedes führen, Zufall sind. Die sind Zufall, aber eine Seite des Zufalls ist ausgeschnitten worden und da hat man Logos oder Gedanken oder Führung unter Ausschaltung des Zufalls. Also so hat Teilhard de Chardin gedacht. Mit seinen wunderbaren Theorien hat er gesagt, Gott habe die Welt durch Zufall gemacht. Und all die Wissenschaftler in dieser Welt, die ich kenne, die einigermaßen gescheit sind, haben sie kaputt gelacht über den Mann. Sie sollten lesen, was Medawar gesagt hat, über so eine Gedankenweise. Und das Schlimme ist, dass die Gläubigen so entsetzlich unintelligent sind, entschuldigen Sie, dass um die Wissenschaft zu bewahren, kompromittieren sie ihr eigenes Intellekt. Und dann sagt man, sie seien dumm. Natürlich, sie sind dumm. Das kann man doch nicht tun. Es liegt doch so auf der Oberfläche. Und das lehren sie fromm in die Bibelschule. Kein Wunder, dass wir schizophren geworden sind in der Welt der Gläubigen. Niemand nimmt uns ernst. Und wir werden immer mehr abgekapselt. Man muss ganz mutig sein und sagen, bitteschön, wenn Gott es gemacht hat, hat es der Zufall nicht gemacht. Denn er hat es gemacht unter Ausschaltung des Zufalls, sonst würde gar nichts geschehen. Nur Gleichgewicht. Man muss Mut haben. Wenn man sich immer kompromittieren will, kommt man nie vorwärts. Man muss klar denken. Und das haben wir leider als Gläubige nicht getan. Nun, das ist das Erste, was ich sagen wollte. Die theistische Evolution, die Ausschaltung des Glücksspieles durch Gott, dann kann man das kann man dann nicht so annehmen. Es reimt sich nicht. Nun, was ist die zweite Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit ist, dass es gar nichts gibt hinter dem Leben. Und wie ich gestern Abend sagte, dass die Wahrscheinlichkeitsformel allein genug ist, um zum Leben hinaufzukommen, ohne dass irgendwie Gott den Zufall gelenkt hat, dass der Zufall sich selbst gelenkt hat. Nun natürlich, wenn der Zufall sich selbst lenkt, ist es kein Zufall mehr. Ganz gleich, wie man denkt. Nun, lasst uns das einmal lassen. Beide Möglichkeiten von Darwinismus, dass Gott Zufall lenkte oder dass Gott den Zufall sich selbst überließ, die gehen nicht. Gestern Abend habe ich gesagt, Ihnen gezeigt, warum das Zweite nicht ging. Heute Abend habe ich versucht, warum Ihnen zu zeigen, warum theistische Evolution nicht geht. Lassen wir diese beiden Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir vor der größten Revolution in der biologischen Wissenschaft stehen, die Wissenschaft je erlebt hat. Noch größer als die Revolution, die Darwin einführte. Darwins Revolution komplimentierte Gott aus seiner Schöpfung und sagte, Zufall habe es gemacht. Die neue Revolution, die kommt, wird Gott mit Gewalt hineinkomplimentieren in seine Schöpfung. Und das will ich Ihnen zeigen heute Abend, wie das geschehen wird. Es ist vor der Tür. Ich war jetzt in England und da sprach ich vor der Biological Association dort. Die haben eine Sondersitzung einberufen für mich. Und kamen sehr viele Leute. Und da habe ich denen gesagt, was ich ihnen jetzt sagen will. Und der Leiter, der Darwinist, ist durch und durch nicht gläubig, natürlich, in irgendwelchem Sinn. Als wir fertig waren, schoss er auf die Tür und ohne ein Wort, mit Händen auf dem Kopf, ist er verschwunden. Ist ihm nie eingefallen, wie diese Revolution geschehen wird, und hat er es eingesehen. Was geschehen wird in der Zeit, weiß ich nicht. Also, was ist diese Revolution, die kommen wird in dieser Anschauung? Denn sie geht Genesis und den Genesis-Bericht an. Ich las am 16. November letztes Jahr, 72, auf Seite 375 in The New Scientist, das ist eine gute englische wissenschaftliche Zeitschrift, ein Artikel von Professor Sol Spiegelman. Der war ein Kollege von mir früher in der Universität von Illinois in Amerika. Und er hat seine letzten Versuche in Bezug auf den genetischen Code beschrieben. Nun, erschrecken Sie nicht. Der genetische Code ist einfach die Erbmasse, die mich chemisch bedingt, die mich chemisch baut. Das ist alles wie ein Entwurf in Musterform auf der Erbmasse, die dafür sorgt, dass Ihre Nase gerad ist, oder dass Ihre Nase krumm ist, oder dass Ihre Augen blau sind, oder dass Ihre Mundwinkel nach oben gehen oder nach unten, bestimmt die Größe Ihres Hirns, die Länge Ihrer Beine, bestimmt alles. Und das ist in der Erbmasse in der Form eines Codes geschrieben. Und das nennt man den genetischen Code. Ich muss darauf eingehen, ich habe versucht, ein kleines Bild auf die Tafel zu schreiben. Nun, er hat diesen Artikel geschrieben und er hat gesagt, er könne das nicht akzeptieren, was die Darwinisten gesagt haben. Sol Spiegelman ist ein sehr gescheiter Biochemiker. Er ist kein Biologe. Biochemiker ist der Fandinger, ein sehr gescheiter Mann. Und er hat gesagt, ich kann nicht glauben, dass es so ist, wie Darwin es beschrieben hat. Und was die ganze Welt lehrt, im Osten, in Russland, in China, im Westen, hier in Deutschland, England, Amerika, überall in der Welt, Neuseeland, Australien, um einschließlich zu reden. Ich kann das nicht glauben. Denn er sagt, die Proteine, die gebaut werden, die werden in der Zelle nie durch. Ich habe einmal gesehen im Sack. Irgendein böser Bub, nicht wahr, hat gesehen, wie Johannes Maria oder auch Maria dem Johannes, nicht wahr, je nachdem, einen Kuss gegeben hat und wollte sie verraten. Und so schrieb er, Johannes liebt Maria, um sie zu verraten. Nun, das ist ein Code, nicht wahr? Er hat die 26 Buchstaben des Alphabets genommen und er setzte J hin und dann setzte er O hin. Und dann setzt er H hin, ich kann ja Deutsch buchstabieren, und dann A, ich war N, N, E, S, Johannes. Nun, ein Neger aus dem Urwald würde nicht wissen, was Johannes bedeutet. Aber wir wissen, wir haben es unter uns abgemacht, dass Johannes ein Bubenname ist, nicht wahr? Und dann schreibt er L, I, E, B, T, liebt. Nun, Sie wissen, was Lieben bedeutet, nicht wahr? Es ist ja meist eingeweiht. Und wenn ich Liebe sehe, er liebt sie, dann die Worte, die Buchstaben L, I, E, B, T, das stellt, was wenn Sie wollen, den Kuss dar, nicht wahr? Aber ist nicht der Kuss. Aber stellt dar. Es simuliert für mich, weil ich Erfahrung habe und wir es untereinander abgemacht haben, was Liebe ist. Wir wissen, dass Küsse dann vorkommen können, nicht wahr? Also im Grunde genommen, durch das Wort Lieben wird das Liebesverhältnis zwischen zwei Menschen dargestellt, simuliert. Ist gut. Und dann kommt Maria. Maria, ja, da würde vielleicht Sprachen in der Welt, zum Beispiel in der Türkei, die ursprünglich das Wort nicht kennen, aber wir wissen, dass Maria ein Mädchenname ist. Nun, kann auch ein Bubenname eigentlich kennen sein, nicht wahr? Aber Menschennamen auf alle Fälle. Nun, wenn das geschieht, stelle ich Ihnen die Frage, könnte so ein Code hergestellt werden durch den Zufall, durch die Wellen und durch den Wind? Die Wellen und der Wind können Riffelungen machen, nicht wahr? Musterungen machen. Das können sie tun. Aber Johannes liebt Maria, das schreibt das Meer nicht.
Das schreibt der Wind nicht. Denn Wind und Meer haben keine Intelligenz. Die wissen nicht, wie man mit einem Code umgeht. Und ein Code setzt Intelligenz voraus. Abmachung zwischen zwei Wesen, die profitieren können von Erfahrung, das ist die Definition von Intelligenz. Die Fähigkeit, von der Erfahrung zu profitieren, das ist die Denkfähigkeit. Lernen Sie das? Sie sind intelligent, wenn man von der Erfahrung anderer profitieren kann, aber sehr schwierig zu tun. Aber der Mann, der es tun kann, ist intelligent. Nun, wenn ich Johannes, liebt Maria, dort sehe, dann weiß ich, dass Meer und Wind, also Zufall, das nicht gemacht haben. Denn Zufall kann einen Code nicht handhaben. Sehen Sie, wenn Leute meine Manuskripte nachtippen, und ich habe einige liebenswürdige Menschen, eine Frau in England, eine Dame, die das mir tut, sie tippt meinem Code nach. Aber wissen Sie, ab und zu kommt der Zufall rein. Und sie lässt einen Buchstaben aus, durch Zufall. Und sie tut einen Buchstaben durch Zufall rein. Das fängt an, meinen Code, mein Manuskript kaputt zu machen. Wenn man zu oft ein Tonband kopiert, bekommt man nur Lärm raus, denn zu viel Zufall reinkommt. Zufall vernichtet Code. Die Ausschaltung des Zufalls baut Code auf. Und Denken ist die Ausschaltung des Zufalls. Nun, die Bibel sagt ganz klar, dass Gott die Welt gemacht hat durch Denken, durch Logos. Darwin kommt und die Gläubigen sehen es nicht und sagt, nein, das Gegenteil von Denken, Zufall hat die Welt gemacht. Wie könnte man einen glatteren Widerspruch haben? Wie kann man 5 Minuten darüber argumentieren? Die beiden sind Antipole, Denken und Zufall. Denken ist immer, ich überlasse nichts dem Zufall. Das heißt, dass ich denke und vorsorge. Nun, wenn Zufall reinkommt, wollen wir sagen, die Wellen kommen hinauf an die Stelle, wo Johannes liebt Maria steht. Der Zufall tut was diesem Code? Löscht ihn aus, natürlich. Und es braucht dann eine neue Intelligenz, den Code zu schreiben. Nun, ich habe noch einen Schritt. Sie sind ermüdet auf der Nordwand, aber wir kommen schnell hoch. Ich habe noch einen Schritt, den ich machen muss. Johannes liebt Maria. Das ist geschrieben in Sand. Das nennt man das Substrat des Codes, also das Mittel, in dem der Code geschrieben ist, Sand ist. Das nennt man Substrat, nicht wahr? Substratum, wenn Sie wollen. Nun, ist der Sand wichtig für den Code? Wichtig oder nicht? Oder nein? Also gucken Sie mal, wenn ich es höflich machen würde, würde ich einen Geburtstagskuchen machen oder Hochzeitskuchen. Und auf dem Zuckerguss obendrauf würde ich eingravieren lassen durch meine liebe Frau, Johannes liebt Maria. Ist die gleiche Botschaft, aber in Zuckerguss. Ist es die gleiche Botschaft? Sicher. Der Zuckerguss ist nicht wie Sand, nicht wahr? Ein Mund voller Sand ist anders als ein Mund voller Zuckerguss, nicht wahr? Ist nicht so. Also das Substrat ist nicht schlimm. Sehen Sie, ich könnte das auch schreiben in anderen Mitteln. In Spiez, wo ich wohne, dort in der Nähe, habe ich einen schönen Garten gesehen. Und in Blumen geschrieben steht nicht Johannes liebt Maria, sondern willkommen sind unsere Gäste. In Blumen geschrieben. Wunderbar, nicht wahr? Also man kann es auch auf Papier schreiben, Johannes liebt Maria. Oder meine Gäste sind mir willkommen. Das Substrat bedeutet nicht. Das Konzept, die Bedeutung, der Gedanke, das ist, was wichtig ist. Aber man kann schreiben, wie man will. Nun, die Türken, die haben Rosenkränze, wie die Katholiken. Und die reichen Türken haben 99 Perlen dran. Wenn sie die erste Perle nehmen, sagen sie den ersten schönen Namen Allahs, Allah der Allmächtige. Und dann tun sie die Perle runter. Und die erste Perle heißt, Allah ist der Allmächtige. Wenn er das anfasst, sagt er, das ist mein Code. Allah der Allmächtige. Dann kommt er zur zweiten Perle. Allah der Barmherzige. Und die zweite Perle an einem Faden bedeutet, Allah ist barmherzig. Und so geht es durch. Allah der Unerbittliche. Allah der Unerbittliche, die dritte Perle. Und so hat jede Perle ihre Bedeutung. Es ist auch ein Code. Hab's so oft beobachtet im Bus, wie sie das tun. Sie kennen sie alle auswendig. Nun, was ich klar machen will, ist, dass ein Code nicht abhängig ist, schlucken Sie nicht, von dem Substrat. Das, was allein wichtig ist, die Reihenfolge. Nun, Sie persönlich, Sie bestehen aus einem Code. Als sie gezeugt wurden, kam ein Spermium zusammen mit einem Ei, mit einem Ovum. Und das Spermium befruchtete das Ovum und brachte auf dem Spermium die ganzen Charaktereigenschaften ihres Vaters mit. Und das ist alles geschrieben wie auf einem türkischen Rosenkranz. Das ist eine spiralartige Kette. Und an dieser Kette sind vier Buchstaben, nur vier. Der Morsecode hat zwei. Und man kann Röslein, 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 Rot in Morsecode schreiben, nicht wahr? Man kann das Gebet des Herrn in Morsecode schreiben, wunderbar, nur mit zwei Buchstaben. Wir nehmen 26 Buchstaben. Die Natur, die Gott geschaffen hat, nimmt vier. Und an dieser Spirale, wie an einem türkischen Rosenkranz, sind Ketten von Punkten, von Perlen, die aus vier Buchstaben bestehen. Und diese Perlen sind in bestimmten Reihenfolgen geordnet. Und wenn eine Reihenfolge durch das Ribosom hindurchgeht in der Zelle, macht die Zelle einen kleinen Strich dabei. Und der erste Buchstabe heißt, dass ich einen Alaninrest hineintun muss. Der zweite bedeutet, dass ein Glycinrest hineinkommt. Der dritte bedeutet was anderes. Und die Reihenfolge dieses Codes bestimmt Sie. Das, was Sie sind, ist geschrieben in einem Code. Nun, ich frage Sie. Wenn ein Code ihre Basis darstellt, physikalisch und auch psychisch, dann muss dieser Code entstanden sein von einer Intelligenz. Zufall ist das allerletzte, was einen Code machen kann. Denn Zufall ist das Gegenstück von Intelligenz, von Intellekt. Und die Bibel sagt, 100% wissenschaftlich mit Recht, dass Gott uns durch Gedanken, durch Simulierung der Wirklichkeit, durch Kleidung, Einkleidung seiner Gedanken in einer simulierten Form uns gemacht hat. So hat er das getan. Also der treffendste Beweis für die Intelligenz Gottes findet man in dem Code der Genetik, die uns gebaut hat und die wir angefangen haben zu studieren. Bei bestimmten einfachen Lebensformen, Escherichia coli zum Beispiel, weiß man zu über 80% aller Chemie in dieser Zelle. Und es ist alles in Form, alles aufgebaut von einem Code. Und ein Code geschieht von einer Intelligenz zu einer anderen, die versteht. So ist der Tonkopf, der will übersummen, der ablesen kann, was auf dieser Spirale steht, einfach das Ergebnis einer Botschaft von einer Intelligenz zu einer anderen. Man kommt nicht drumherum. Und so sage ich, dass die Molekularbiologie Gott wieder hinein komplimentiert hat in seine Schöpfung. Man kommt nicht drumherum. Nun, lasst uns das ein bisschen lassen und weitergehen zu einer Folge. Wenn ich den Morsecode nehme und SOS schreibe, das ist ganz kurz und ganz einfach. Punkt, 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 Strich, 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 Punkt, Punkt, Punkt. Notstand, komm, hilf. Das ist die Bedeutung. Von einer Intelligenz zur anderen Intelligenz gesandt in Codeform. Nun, wenn ich anfange, Röslein, 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 Rot, Röslein auf der Heide, in Morsecode zu schreiben, oder wenn ich anfange, das Gebet des Herrn in Morsecode zu schreiben, dann wird es komplizierter. Dann muss ich viele Buchstaben benutzen. Dann muss ich viele Reihenfolgen benutzen. Und da sieht man, dass der Code kompliziert wird. Und wenn ich anfange, die ganze Bibel oder ein wissenschaftliches Lehrbuch in Morsecode zu schreiben, dann sieht das aber förmlich aus, dieser Code. Und da sage ich, also gut, ein einfacher Code, Johannes liebt Maria, SOS, bedeutet wenig an Intelligenz. Ganz einfache Menschen, Bub, wenn er gelernt hat zu schreiben, schreibt Johannes liebt Maria. Oder kann SOS schreiben. Aber wenn es zu Goethe kommt, Röslein, 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 Rot, oder zum Gebet des Herrn, oder zum 23. Psalm, dann ist ein viel höherer Geist dahinter. Also an der Kompliziertheit, an der Komplexität des Codes, schlucken Sie nicht, an der Senkung der Entropie, an der Erhöhung der Ordnung, das Maß, in dem man Zufall ausgeschaltet hat, an dem Maß misst man die Höhe der Intelligenz. Die Senkung der Entropie, ich sage das bewusst für die jungen Leute, die alten waren sich nicht drum zu kümmern, an der Senkung der Entropie, was eine Erhöhung der Ordnung ist, sieht man die Höhe der Intelligenz, die hinter dem Code steht. Die Jungen können daran denken. Und wer nachlesen will über diese Dinge, liest mein Buch Die Erschaffung des Lebens, wo ich das ausführlich behandelt habe. Nun, sehen Sie, ich sagte, dass als sie entstanden, und hier bin ich beinahe fertig, denn ich will es kurz machen heute Abend, denn ich weiß, es war eine Anmaßung, sowas zu machen, nicht wahr? War doch eine Anmaßung. Deshalb mache ich es kurz. Hören Sie, als sie empfangen wurden, da penetrierte ein Spermium von einigen Mikronen in Länge, ein Ovum von einigen 10 Mikronen in Größe. Und auf diesem winzig kleinen Spermium und auf diesem winzig kleinen Ei waren sie in ihrer ganzen Blüte. Alles in kodierter Form, alles in kondensierter, komprimierter Form. Sie wissen, dass das Problem der Informationsingenieuren und von den Radioingenieuren immer dieses Problem ist, wie komprimiere ich meine Information, dass sie nicht so viel Platz einnimmt? Wie mache ich die Bücher kleiner? Wie mache ich die Information komprimierter? Nun stellen Sie sich vor, Sie wissen, ich habe Ihnen schon gesagt, dass das menschliche Hirn das komplizierteste Organ ist des ganzen Universums. Mein Hirn und Ihr Hirn kann so viel Bits von Information, so viele Stücke von Information enthalten, wie viele Enzyklopädien. Viele. Man weiß, es ist 10 hoch 97. 79. Ungefähr. Unvorstellbar kompliziert. Nun, dieses komplizierte Organ, das so wenig Platz einnimmt, kann nicht einmal ersetzt werden von einem Computer, das 20 mal größer ist als dieses Zimmer. Und die Computer heute sind komprimiert. Und auch dann erreicht man die Leistungsfähigkeit des Hirnes nicht. Es ist unvorstellbar, was das Hirn leisten kann, wenn Sie es nur benutzen. Verlieren Sie es nicht bei Television und bei Zeitungslesen. Lesen Sie Gottes Wort, tut Ihnen besser. Nützt auch die Gedanken aus. Nun, hören Sie mal. Denken Sie, ich sagte, das ist das komplizierteste Organ des ganzen Weltalls. Stimmt nicht. Denn der Informationsträger, das Spermium, Und das Ofen war ein Entwurf, enthielt einen Entwurf von ihrem ganzen Herrn. Das heißt, dass das Spermium und das Ovum noch komplizierter ist, weil es so etwas bauen konnte. Also eine ein unvorstellbar komplizierter Code ist in jedem Spermium und jedem Ovum. Und aus jedem kann so ein Hirn entstehen. Und Millionen von solchen Hirnen laufen herum und leben von Kartoffeln und von Früchten, nicht wahr? Und funktionieren ohne Lärm und brauchen kein Benzin und funktionieren tadellos, nicht wahr? Also es ist unvorstellbar, die Intelligenz, die dahinter steckt. Nun, ich muss schließen. Hören Sie mal. Sowas hat der Schöpfer gemacht. Und die Bibel sagt, wenn ich das sehe, das Sichtbare sehe, sehe ich den unvorstellbaren, unsichtbaren Schöpfer dahinter. Ich komme nicht drum herum. Und ich bete ihn an. So eine Intelligenz. Aber wissen Sie, ich liebe es, mit intelligenten Menschen zu reden, die gute Fragen haben. Wunderbar. Und ich profitiere davon, von ihrer Intelligenz. Ich hoffe, dass Sie von meiner Intelligenz auch ein bisschen hoffen. Nun, stellen Sie sich vor, dieser Gott, der das Spermium machte und das Ovum machte und mein Hirn entwarf und komprimierte auf einige Mikronen in ein Spermium, dieser Gott ist noch unendlich viel intelligenter als das. Stellen Sie sich vor, ich suche mir intelligente Leute aus. Es hilft mir. Wie viel mehr soll ich die Gemeinschaft mit meinem Gott aussuchen, damit ich profitiere? Die Menschen werden degradiert, weil sie Gott den Rücken gekehrt haben. Und wir werden dumm. Sehen Sie, was unsere Politiker machen. Sie haben Gott den Rücken gekehrt. Damit haben sie der Quelle der Weisheit und Intelligenz den Rücken gekehrt. Aber stellen Sie sich nochmals davor. Jesus ist derjenige, der die Welt erschaffen hat. Er hat alle Dinge gebaut für sich und zu sich hin und hat Freude dran. Und in Jesus habe ich Christi Sinn. Das heißt Christi Gedanken. Stellen Sie sich vor, wenn ich jeden Tag zu Jesus, meinem Erlöser, bete. Was das einen Menschen verfeinern kann. Haben Sie es heute getan? Dann verlieren Sie das Beste. Denn das Beste ist nicht das Physikalische. Das Beste ist nicht, dass Sie immer mehr Geld verdienen. Sondern das Beste ist, dass Sie eine Quelle der Weisheit sind. Und in Ihnen sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Intelligenz. Ich suche Jesus. Ich suche Gemeinschaft mit ihm. Und diese Gemeinschaft mit ihm macht mich neu. Ich weiß, als ich mich verlobte mit meiner Frau, da sagten meine Eltern, du bist ja ganz anders. War ich auch. Das war der Einfluss meiner Frau. Der Umgang mit ihr hat mir geholfen. Wie viel mehr, wenn wir den Umgang durch den Erlöser Jesus haben. Tun Sie das. Verlieren Sie Ihre Zeit nicht mit nebensächlichen Sachen. Bleiben Sie bei Jesus. Ich mache jetzt Schluss, denn ich will Ihnen die Zeit geben, Fragen zu stellen, wenn Sie wollen. Wir beten zusammen. Bitten dich, Herr Jesus, hilf du uns, dich lieb haben, dir dienen, dich verehren. Werde du doch Herr in unserem Leben. Wie auch Heiland. Danke dir, dass du Heiland bist von vielen unter uns. Werde du auch Herr in allen von uns. Wir danken dir dafür. Amen.